Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Heute ist Donnerstag, der 4. April. Jakub Kukla, herzlich willkommen zu der halbstündigen Sendung in deutscher Sprache aus Warschau. Wir sprechen heute unter anderem über den Versuch, die verschollene Musik von Johann Sebastian Bach zu rekonstruieren. Es ist eine musikalische Geschichte mit einem starken deutsch-polnischen Hintergrund.
Ich habe nach meinem Studium in Lodz ein Aufbaustudium in Weimar gemacht und da habe ich meinen Mann getroffen und er hat auch Cembalo studiert wie ich und da haben wir uns einfach am Instrument getroffen. Er meinte, jetzt deine Überzeit ist vorbei, jetzt gehst du raus. Und ich habe gesagt, nein, jetzt sprechen wir erstmal ein bisschen darüber, wer jetzt rauskommt und was Cembalo-Musik ist.
Mit der Cembalistin Alexandra und dem Cembalisten Alexander Grichtolik sprechen wir gleich nach dem Infoteil. Wir fangen aber wie üblich mit den Nachrichten an, die Schlagzeilen: Empörung nach dem Tod von Freiwilligen in Gaza und Ende der Rundfunkgebühr in Sicht. Israels Botschafter in Polen, Jakov Livne, schließt einen absichtlichen Angriff auf einen humanitären Konvoi aus. Livne versicherte, dass die Angelegenheit untersucht und alle möglichen Maßnahmen ergriffen würden, um zu verhindern, dass ähnliche Situationen in Zukunft auftreten. Die israelische Seite bedauere, was in Gaza passiert sei, sagte der Botschafter. Er fügte hinzu, es handle sich um eine echte Tragödie, die sich aber in einer schwierigen Kriegszeit ereignet habe. Bei einem israelischen Luftangriff auf einen humanitären Konvoi im Gazastreifen wurden 7 Freiwillige getötet, darunter ein Pole. Deshalb hat stellvertretende Außenminister Andrzej Szejna am Freitag Botschafter Jakov Livne in das polnische Außenministerium vorgeladen. Die Regierung bereitet die Abschaffung der Rundfunk- und Fernsehgebühr vor. Sie soll entweder durch eine audiovisuelle Gebühr oder einen festen Prozentsatz aus dem Staatshaushalt ersetzt werden. Das Ziel sei einfach, das Abonnement als Zahlungsmittel für öffentlich-rechtliche Medien zum 1. Januar des folgenden Jahres abzuschaffen. Die jetzige Methode sei anachronistisch, unfair und teuer, sagt Bogdan Zdrojewski, Abgeordneter der Bürgerkoalition und Vorsitzender des Parlamentarischen Ausschusses für Kultur und Medien. Den Plänen zufolge muss jeder Pole, der Steuern mit dem Finanzamt abrechnet, die audiovisuelle Gebühr zahlen. Sie soll etwa 100 Zloty pro Jahr betragen und im Rahmen der jährlichen Steuerabrechnung eingezogen werden. Es soll aber Ausnahmen von der audiovisuellen Gebühr geben. Für Personen über 75 Jahre und Personen unter 26 Jahren, Veteranen, bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen sowie Arbeitslose und Personen, die den nationalen Mindestlohn oder weniger beziehen. Das waren die Nachrichten des polnischen Rundfunks. Nun ist es Zeit für die Presseschau. Die heutigen Zeitungen hat Adam Denison für Sie durchgeblättert.
Die Rolle des NATO-Generalsekretärs erfordert eine rasche Bildung von robusten Kompromissen zwischen den inzwischen 32 Mitgliedstaaten. Jens Stoltenberg sei dies sehr gut gelungen, so Rzeczpospolita in ihrem heutigen Aufmacher. Stoltenberg, so die Zeitung, habe zudem auch dank seiner realistischen Perspektive auf Russland den Respekt der ost- und mitteleuropäischen Staaten genossen. Daher auch die Bitte an ihn, nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine seine Amtszeit zu verlängern. Nun sei allerdings sicher, dass der Jubiläumsgipfel der NATO in Washington im Juli der letzte für Stoltenberg sein wird. Da die Situation an der ukrainischen Front nicht einfacher werde, wolle der Norweger jedoch noch vor dem Ende seiner Amtszeit ein Vermächtnis hinterlassen, einen NATO-Fonds, der innerhalb von 5 Jahren 100 Milliarden Euro an die Ukraine überweisen soll. Darüber, so das Blatt, hätten am Mittwoch in Brüssel die Außenminister der NATO-Länder beraten. Eine endgültige Entscheidung könnte auf dem Gipfel in Washington fallen. Schon jetzt, fährt die Zeitung fort, stamme nahezu die gesamte militärische Hilfe für die Ukraine, 99% von NATO-Staaten. Es handele sich jedoch um bilaterale Vereinbarungen, die nur im Rahmen der sogenannten Rammstein-Gruppe koordiniert werden, benannt nach dem deutschen Ort, an dem sich die Geber treffen. Angesichts der fehlenden Waffenlieferungen aus den USA und der schwierigen Situation an der Front sei eine Diskussion über ein neues Unterstützungsformat dringend notwendig. Bisher habe die NATO eine solche Koordination nie selbst übernommen, um nicht den Eindruck zu erwecken, Konfliktpartei zu sein. Aber diese imagebezogenen Bedenken würden allmählich schwinden und die Ukraine brauche eben dringend Waffen. Daher, meint Stoltenberg, sei eine Institutionalisierung der Hilfe notwendig. Sie muss vorhersehbarer und solider gemacht werden, da wir zutiefst überzeugt sind, dass die Unterstützung für die Ukraine stärker von den langfristigen Verpflichtungen der NATO abhängen sollte. Auf diese Weise geben wir der Ukraine, was sie braucht. Es wird auch ein Signal an Moskau sein, sagte Stoltenberg am Mittwoch. Jeder Tag der Verzögerung bei Waffenlieferungen aus den Vereinigten Staaten, so Stoltenberg weiter, habe Auswirkungen auf dem Schlachtfeld. Drittens. Lesen wir, fürchte Jens Stoltenberg, eine mögliche Entwicklung der Situation sollte Donald Trump die Wahlen in den USA gewinnen. Angesichts seiner aktuellen Ankündigungen könne man ernsthafte Zweifel haben, ob er bereit wäre, die massive Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten. Wenn es indes vor einem möglichen Machtwechsel in den USA tatsächlich gelingen würde, einen institutionellen Rahmen für die NATO-Hilfe zu schaffen, wäre es schwer, sie später daraus zurückzuziehen, schreibt Rzeczpospolita. Am Sonntag finden in Polen Kommunalwahlen statt und bei den Wahlen zu den Provinzlandtagen oder den Woiwodschaftstagen konnte sich die Situation vom Oktober 2023, also von den Parlamentswahlen, wiederholen, schreibt das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Obwohl im Vordergrund der Wettbewerb zwischen der Bürgerkoalition und der Recht und Gerechtigkeit PiS stehe, wäre es wichtiger als ihr direktes Duell sein, wie viele Stimmen der Dritte Weg erhalte. Das Ergebnis dieser Gruppierung könnte entscheiden, wie viele Landtage die Koalition der PiS entreißen werde. Die Partei von Jarosław Kaczyński hoffe wiederum, den Abwärtstrend stoppen zu können und den Druck der politischen Gegner abzuwehren. In diesem Kampf könne eine geringe Anzahl von Stimmen entscheiden, ob nur der Landtag der Woiwodschaft Karpatenvorland bei PiS bleibe oder ob es mit Hilfe der nationalkonservativen Konföderatia gelinge, die Macht sogar in 5 Landtagen zu behalten. Die Wahlen am Sonntag, so die Zeitung, würden entscheiden, wer in den Regionen regieren werde und somit in wie vielen Woiwodschaften über die Verteilung von Milliarden Euro aus der aktuellen Haushaltsperspektive die Koalition und in wie vielen die PiS entscheiden werde. Sie werden auch ein echter politischer Test vor den Europawahlen im Juni sein und könnten entscheiden, in welcher Formation die Koalitionsparteien zu ihnen gehen werden. So Dziennik Gazeta Prawna und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam Deniso. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Bei einem Passionsoratorium hat Johann Sebastian Bach aufgegeben, glaubt Dirigent und Cembalist Alexander Grigtolik. Er hat es vollendet, er hat es zur Aufführung gebracht und nun auch eingespielt. Alexander Grigtolik, Cembalist, Dirigent, Musikwissenschaftler. Guten Tag.
Guten Tag.
Alexandra Grigtolik, Cembalistin. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollen heute unter anderem über das Passionsoratorium sprechen, das Sie soeben aufgenommen haben. Das Passionsoratorium war eine Gattung, die äußerst populär in der Barockzeit war. Auch Bach wollte ein Passionsoratorium schreiben, hat es aber nicht zu Ende gebracht. Wieso denn eigentlich?
Ja, das ist eine Theorie, für die es bislang viele Hinweise gibt, aber die schon sehr lange diskutiert wird. Passionsoratorien sind ja anders komponiert oder anders vom Text als die klassischen Passionen, die wir von Bach kennen, weil dort der Text nicht der Bibel getreu wiedergegeben wird, sondern in frei poetischer Form. Und man muss wissen, dass eigentlich zur Zeit von Johann Sebastian Bach diese Gattung extrem populär war. Wir wissen auch, dass dieser Text dieses Passionsoratoriums, von dem wir nicht wissen, ob Bach das sozusagen vollendet hat oder vielleicht dann unterbrochen hat, dass der vielfach vertont wurde. Es gibt viele Komponisten, die haben dieses Libretto vertont. Es war also sehr populär. Und das Einzige, warum wir jetzt sagen, das ist der naheliegendste Grund, dass Bach das nicht aufgeführt hat, das muss die Textzensur gewesen sein. Denn es gab, das ist bekannt, eine Textzensur. Also jede Kantate, jede Passion, die Bach in einer Leipziger Kirche aufführen wollte, musste von der Geistlichkeit zensiert werden. Wir wissen nur nicht genau, wie das funktionierte. Wir wissen aber, dass es das gab, also wissen wir 100%. Und wir wissen auch, dass Bach manchmal Probleme mit den Zensuren hatte und auch Probleme mit der Art und Weise, wie der Text ganz kurzfristig verboten wurde. Es gibt Berichte, dass Bach einige Tage vor einer Aufführung ein Verbot bekam, die Johannespassion aufzuführen. Und er wunderte sich und sagte, das Stück haben wir doch schon einmal aufgeführt, der Text ist doch bekannt. Also man sieht, dass sehr, sehr kurzfristig auch die Behörden, die Administration Bach sozusagen Anweisungen gegeben haben und das hat ja nun große Auswirkungen gehabt. Und in diesem Kontext ist es denkbar, dass die Zensur sehr kurzfristig zu Bach kam und sagte, das geht nicht. Und deswegen er in diesem Jahr die Johannespassion in der sogenannten zweiten Fassung aufgeführt hat, die auch nur einmal so erklungen ist, also eine Art Notlösung.
Sie haben aber das Passionsoratorium rekonstruiert. Was war die Ausgangslage und wie sieht so ein Prozess aus?
Es gibt ja zu diesem Stück erstmal den Text, der ist erhalten, das Libretto von Picander. Und es gibt in diesem Libretto 2 bis 3 eigentlich vielleicht sogar 4 Arien, bei denen man sieht, dass es Verwandtschaft zu bekannten Werken von Bach hat. Weil nicht nur die Dichter ihre Texte wieder benutzt haben, sondern auch die Musiker ihre Texte. Also Bach hat seine Musik zahlreich wieder benutzt und man nennt das Parodie, dass man Musik noch einmal benutzt. Deswegen gibt es schon lange, die Diskussion ist schon extrem alt, also schon seit 150 Jahren, muss man sagen, dass Bach vielleicht Teile aus diesem Passionsoratorium, die er fertig komponiert hat, später zum Beispiel in die Matthäuspassion übernommen hat und auch in andere Kantaten und Messen, zum Beispiel das Domine Deus in der Adormesse. Und diese Stücke würde ich als Rekonstruktionsversuch bezeichnen. Die anderen Stücke, die ich sozusagen frei aus Bachs Werken entlehnt habe, zur Vervollständigung, die würde ich als Pasticcio bezeichnen, damit wir im Konzert uns ein vollständiges Werk anhören können. Die Rezitative sind neu komponiert im Stile von Bach. Das würde ich als Historismus bezeichnen.
Das heißt, Sie haben Bach nachkomponiert eigentlich.
Seine Methode angewandt. Man kann ja Bach als Mensch sehen, also ein Mensch, der gelebt hat und seine Werke geschrieben hat. Oder man kann ja Bach auch als einen Stil sehen, eine Art, Musik zu machen. Und ich habe diesen systemischen Bach-Begriff benutzt und gesagt, Bachs Art zu komponieren ist sehr speziell. Vor allen Dingen die Rezitative, die haben eine sehr spezielle Idiomatik und sie sind sehr formell. Also Bachs Rezitativstil ist etwas, was man als einen sehr formellen Kompositionsstil nennen kann. Also man kann das gut nachvollziehen, warum er hier das macht und warum er hier das macht. Also es ist relativ objektiv, wenn man so möchte. Klar, es gibt auch Überraschungen, aber es gibt einen, ich nenne das mal einen Erwartungshorizont. Und wenn man diesen hat, kann man sich diesem Stil zumindest in den Rezitativen sehr gut nähern. Und so ist dieses Gesamtwerk entstanden, was jetzt von vorne bis hinten nach Bach klingt, aber nur zum Teil, was mit dem Menschen Bach, aber mit seinem Stil auf alle Fälle zu tun hat.
Alexandra, hätten Sie keine Ahnung von dem ganzen Prozess gehabt, würden Sie spüren, dass Sie gerade Richtholik spielen und nicht Bach?
Ich kenne die Methoden und Art und Weise, wie mein Mann improvisiert. Das erlebe ich jedes Mal im Konzert, wo wir auch zusammen improvisieren, ein Konzert oder abwechselnd. Also ich kann seine Ideen erkennen, obwohl hier in den Rezitativen hat er mich oft mal überrascht, positiv. Vor allem, was interessant ist, die Reaktion der Sänger, wenn sie diese Rezitative singen, zum ersten Mal. Weil oft auch auf der Aufnahme sind das erfahrene Bach-Sänger. Und dann auf einmal müssen sie etwas singen, was nach Bach klingt, aber Bach nicht ist. Und viele von denen kennen schon Rekonstruktionen von Alexander und wissen, was da zu erwarten ist. Sind manchmal Noten, die sehr herausfordernd sind, sind hoch und sehr tief oder ein schnelles Tempo oder eine Harmonie, die überrascht. Aber
wie Bach eben.
Wie Bach eben. Und soweit, die klingen nicht verstaubt, die Rezitative und die Rekonstruktion, sie klingen als eine lebendige Musik, als ob, würde ich sagen, Herz von meinem Mann so ähnlich geschlagen hat wie von Bach. Also das hat schon etwas Frisches, etwas Neues, obwohl das nach Bach klingt.
Sie bezeichnen diese Aufnahme als ein Experiment. Wie reagierten Die Sänger, das wissen wir schon, das haben wir gehört, wie reagierten aber auch andere Musiker und das Publikum und vor allem die Kritik?
Ja, also ich kann dazu sagen, wir waren jetzt vor 2 Monaten in Tokio und Yamanashi mit diesem Projekt und haben mit einem japanischen Chor, mit einem japanischen Orchester und japanischen Solisten dieses Werk aufgeführt. Und vielleicht wissen einige, die japanische Kultur ist ja etwas anders als die Kultur, die wir in Europa pflegen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und die Menschen sind sehr höflich und vielleicht etwas förmlicher, als wir es vielleicht auch hier kennen. Aber sie sind natürlich genauso Menschen wie wir, die genauso fühlen, aber vielleicht wir diese Gefühle nicht sofort erkennen. Und es gab nach dem Konzert eine sehr große Ergriffenheit von den Menschen. Das hat man deutlich gesehen. Auch Ältere, die vielleicht auch schon ein bisschen zurückhaltender noch sind. Also es hat die Menschen sehr berührt. Und ich glaube, dass dieses Werk auch dort sein Ziel erreicht hat. Es sollte ja die Mitleidenschaft oder das Mitleid, das Mitgefühl im Vordergrund stehen. Also dieses Werk hat die Idee, das Mitgefühl am Leiden Jesu auszudrücken. Es geht nicht darum, eine biblische Handlung perfekt im Detail nachzuerzählen, weil wir kennen sie ja im Wesentlichen. Es geht nicht darum, Dramatik in der Passion zu unterstreichen, also das Leiden Jesu als etwas Opernhaftes, so wie wir es vielleicht aus der Johannespassion kennen, sondern es geht einfach darum, Jesus als Menschen zu erkennen, als einen Menschen, der leidet und wir sozusagen in Jesus unsere Mitmenschen erkennen. Also es geht um das Mitgefühl, um die Empathie. Und das ist etwas sehr, sehr Zeitloses. Und ich habe nach allen Konzerten, die wir mit diesem Stück hatten, immer das Gefühl, dass genau diese Botschaft bei den Menschen ankommt. Dass hier einfach ein Mensch leidet und wir einfach unser Mitgefühl durch die Musik entwickeln. Also eigentlich ist dieses Stück für mich deswegen auch so aktuell für unsere heutige Zeit, weil es eigentlich um das Mitgefühl im Allgemeinen geht, was ein menschliches Gefühl ist, was aber vielleicht manchmal ein bisschen vernachlässigt wird in vielen Dingen. Wir wissen ja, wie es in der Welt heutzutage zugeht mit den Problemen. Und ich würde sagen, gerade diese Passion ist auch vielleicht gerade für unsere Zeit von ihrer Botschaft sehr wichtig.
Was sind die Pläne? Glauben Sie, dass dieses Passionsoratorium das übliche Repertoire, das heißt die 2 Passionen von Bach, die von Penderecki und Stabat Mater, von Vivaldi und von Pergolesi ergänzen könnte?
Wir kennen die Passionen von Bach, die 2, die üblich sind. Das ist eine dritte Dimension, kann man sagen. Eine emotionale Dimension. Ich würde das hier schönes Vergleich machen mit einem Filmgattung. Wir kennen die Dramas, die Horrors, wo es viel Blut zu sehen ist. So sind die Passionen von Bach, die wir bis jetzt kennen, das ist ein psychologisches Drama, das Melodrama, wo das Herz und das, was wir erleben oder was wir fühlen, im Vordergrund steht. Die Passion handelt über verschiedene Emotionen während des Geschehens von Tötung und Verrat von Jesus. Also das sind Emotionen, die uns immer im Leben begleiten, also Neid, Mitleid, Schmerz der Mutter, wenn sie ein Kind verliert oder wenn Kind einfach auf Kreuz sterben muss und sie hat das Kind selbst mit eigener Milch großgezogen. Das sind die Emotionen, die wir immer haben. Also das ist ein Film, wo wir nach 15 Minuten schon die Taschentücher rausnehmen und weinen müssen, weil wir genau wissen, die Emotionen, die da vorgestellt sind, die sind in uns. Und dann jede Abklärung und jede Art und Weise, wie wir unser Herz dicht machen für die Emotionen, wird da zerbrochen. Es geht direkt ins Herz, im Gehirn und zerbricht alle unsere Sicherheitsschlösser, kann man sagen. Und am Ende ist Happy End, das kommt ein Choral in Astor, was sagt, unser Leben ist Vergleich mit einem Schiff auf dem Meer, wo Gewitter und Sturm und Wind und manchmal Sonne zu sehen ist, aber zum Schluss kommt der Schiff in Hafen, in sicheres Hafen und der Anker bleibt unsere Glaube und Jesus und es ist letztendlich ganz hoffnungsvoll.
Was sind die Pläne? Glauben Sie, dass dieses Oratorium das übliche Repertoire ergänzen könnte?
Ja, also wir merken ein großes Interesse eigentlich weltweit bei verschiedenen Veranstaltern. Es sind auch Tourneen nach Kanada geplant. Es sind Tourneen in Japan jetzt gewesen. Und wir werden es auch auf verschiedenen europäischen Festivals aufführen. Nächstes Jahr sind wir beim Bachfest Leipzig, da wo es ja vor 300 Jahren aufgeführt worden wäre. Wir werden es auch in Flandern aufführen, beim Festival für alte Musik in Flandern. Auch in der Schweiz sind Aufführungen geplant, bei Bach-Festivals. Und wir sind natürlich jetzt im Gespräch mit sehr, sehr vielen Veranstaltern. Und das wird sich die nächsten Jahre natürlich so langsam alles abdeklinieren, wie man so schön sagt. Da sind wir natürlich sehr froh, dass auch so eine große Offenheit und so ein großes Interesse ist. Man muss ja wissen, wenn man so ein neues Werk von Bach vorstellt, es ist eine große Herausforderung, ein Narrativ zu finden, wie man das Ganze nennt. Sie haben ja auch selber erwähnt, Experiment und so weiter, weil man das Stück nicht vollständig rekonstruieren kann, so wie man vielleicht andere Werke rekonstruieren kann vollständig. Es ist sehr wichtig, dass man ein Narrativ findet, damit es richtig verstanden wird, dass wir einerseits auch Menschen erreichen, die keine Experten sind, aber auch der Fachwelt klar machen, wir wissen genau, was wir tun, was sind die Ziele, was sind die Grenzen, was sind die Probleme. Das war so ein großer Anteil, ein großer Kommunikationsanteil bei diesem Projekt. Deswegen bieten wir zum Beispiel oft, wenn Konzerte sind, an, oder das machen wir oft, dass wir dann so Einführungsgespräche machen. Es gibt so eine Werkeinführung, wo auch Fragen kommen, wie das Ganze abgelaufen ist, wie man sich so eine Rekonstruktion vorstellen muss. Also es ist sehr viel Vermittlungsarbeit auch immer bei. Aber bisher haben wir das als sehr positiv wahrgenommen. Zum Beispiel in Japan, jetzt in Tokio, waren bei der Werkeinführung 400 Leute. Das ist da schon Wahnsinn, weil dort das Interesse für Bach auch so groß ist. Und es zeigt auch, dass einfach Bach so ein wunderbar globales Begeisterungsphänomen unserer Zeit ist, was mich eigentlich sehr hoffnungsvoll macht.
Die Musik von Bach ist faszinierend, aber ein faszinierendes Thema ist auch ihre Lebensgeschichte. Könnten Sie kurz schildern, wie Alexander und Alexandra zusammengekommen sind und welche Rolle in ihrem Leben, in ihrem gemeinsamen Leben, die Stadt Łódź spielt?
Also ich komme aus Łódź und was ich da später erfahren hatte, die Großmutter von Alexander, das ist die Uroma, die stammt aus Łódź auch. Also das waren die Deutschen, die damals vor dem Krieg in Łódź gewohnt haben, zusammen mit Juden, mit Russen, mit Polen, in Frieden. Und als sie die Uroma die Volksliste unterschreiben musste und dann später in 45 wurden sie als Flüchtlinge nach Thüringen geschickt, da kam die Familie nach Thüringen. Und ich habe nach meinem Studium in Łódź ein Aufbaustudium in Weimar gemacht und da habe ich meinen Mann getroffen und er hat auch Cembalo studiert wie ich. Und da haben wir uns einfach am Instrument getroffen und er meinte, jetzt deine Überzeit ist vorbei, jetzt gehst du raus. Und ich habe gesagt, nein. Jetzt sprechen wir erstmal ein bisschen darüber, wer jetzt rauskommt und was Cembalo-Musik ist. Und so fang das alles an. Da konnte ich nicht so gut argumentieren wie heute, weil ich dann, mein Deutsch war noch nicht so ausgeprägt, aber wir haben es geschafft. Und die Familiengeschichte spielt sich zwischen Weimar und Łódź an. Da waren viele im Krieg auf Verwicklungen. Wie gesagt, die Familie von meinem Mann kam nach Thüringen. Auch mein Opa, der war in Untergrundbewegung, der sollte eigentlich...
In der Heimatarmee.
In der Heimatarmee, der war vielleicht 12 oder 13, der wurde von Wehrmacht erfasst und sollte abtransportiert sein und sein größerer Bruder hat sich für ihn gemeldet. Leider, der Geschichte führt wieder nach Weimar, der wurde in Buchenwald, was in der Nähe von Weimar ist, ermordet. Also es gibt Opfer auf beiden Seiten von der Familie und wir sind die erste Generation, die versucht, über den Schatten zu springen.
Ja, wie kommen Sie eben mit der verwickelten, schwierigen Geschichte zurecht?
Wir haben ja als Generation, die nach dem Krieg geboren ist, das große Privileg, ich sage mal, eigene Erfahrungen machen zu können. Auf der anderen Seite haben wir auch das Privileg, die Kriegsgeneration persönlich kennengelernt zu haben. Also auch die Erzählungen. Ich habe meine Großeltern in einem Alter erlebt, in dem sie angefangen haben, darüber zu erzählen. Viele Menschen haben ja nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren, auch in den 70er Jahren, wenig darüber erzählt, diese Erlebnisse. Das hat man, es war nicht so, es wurde, auch gerade in Deutschland wurde nicht sehr viel darüber gesprochen. Aber ich bin sehr dankbar, dass meine Großeltern mir davon erzählt haben, dass wir wissen, was passiert ist und dass wir auch mit einer entsprechenden Sensibilität sozusagen mit diesen Themen umgehen konnten, zum Beispiel als ich in Polen war. Aber ich hatte immer das Glück oder auch das war auch für mich immer eine große positive Überraschung, dass ich immer sehr willkommen war, wenn ich auch in die Familie meiner Frau aufgenommen wurde. Es hat nie eine Rolle gespielt, ob ich Deutscher bin, Pole oder sonst was. Und umgekehrt war es ebenso. Also ich hatte ja immer ein positives, hat mich immer für Polen interessiert, dieses geheimnisvolle Land, wo wir ja auch selten hingefahren sind, also eigentlich nie. Ich wusste nur, mein Opa hat mir immer erzählt, als ich Kind war, ja, es gibt dort in Polen eine Pianistin, mit der sind wir ganz entfernt verwandt. Sie hieß Lidia Grychtehovna. Und ich sagte so, aha, das ist ja interessant, diese Grychtelik, das kommt ja auch aus Polen, der Name. Und dann war es so, dass wir dann vor 2 Jahren, habe ich im Internet eine Dame gefunden, die Lidia Grychtehovna heißt. Und sie kommt Tatsache aus Rybnik, da wo auch die Vorfahren meines Großvaters herkommen. Und ja, letztes Jahr war sie in Weimar und hat dort ein Chopin-Konzert gespielt an unserer Musikhochschule. Also das sind natürlich dann wieder die großen emotionalen Momente, wo wir merken, dass die Familien zusammenkommen. Und es war eine große Freude, dass wir uns quasi nach 30 Jahren das erste Mal gesehen haben.
Mit 95 Jahren müssten wir dazu sagen, ein Konzert in Weimar mit der Musik von Chopin. Lidia Grychtehovna, eine wunderbare polnische Pianistin, die auch sehr erfolgreich bei einem der Chopin-Wettbewerbe in den 60er Jahren, glaube ich, war. Sie sprechen fabelhaft Deutsch. Bringen Sie auch Ihrem Ehemann Polnisch bei?
Er hat mitgelernt als unsere
Gleichberechtigung.
Genau, auch unsere erste Tochter, mit ihr habe ich vorwiegend Polnisch gesprochen und dann hat er mitgelernt. Vor allem, wenn er was erreichen wollte in Polen, ein gut gedecktes Tisch, musste man wissen, wie man um Würstchen fragt und wie man mit meinen Tanten und Omas sprechen soll, dass man gut aufgenommen würde. Das war seine, glaube ich, seine Motivation. Ja, aber ich glaube, es gibt noch ein Potenzial nach oben bei ihm.
Man muss dazu wissen, dass meine Großmutter fließend Polnisch konnte. Und meine Großmutter konnte sogar besser Polnisch als Deutsch, obwohl sie in Deutschland dann als Sekretärin gearbeitet hat. Im Konzerthaus in Berlin hat sie gearbeitet. Das war ihre letzte Tätigkeit, bevor sie in Pension ging. Und sie hat zum Beispiel immer Polnisch gezählt, weil das ihr leichter fiel. Und sie hat mir immer erzählt, dass sie sich, als 1939 Polen überfallen und besetzt wurde und sie die Eltern diese Volksliste unterschrieben haben, hat sie immer gesagt, ich bin Polin, warum muss ich jetzt Deutsche werden? Alle meine Freundinnen sind polnisch. Und sie hat immer Polnisch gesprochen. Das Deutsch wurde ja nur zu Hause gesprochen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass diese Leute einfach zerrissen sind innerlich, weil man jetzt gar nicht sagen kann, ja, das sind jetzt irgendwie A oder B. Es ist genau dazwischen. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, dass es nicht immer nur Schwarz und Weiß gibt im Leben. Man hätte damals natürlich schon, hätte man das gewusst, bei der Oma Polnisch lernen dürfen oder müssen. Aber damals war Polen für uns sehr weit weg. Man konnte ja auch nicht ohne weiteres in den 80er Jahren nach Polen fahren. Das war ja auch alles nicht möglich aufgrund der politischen Ereignisse mit Solidarność und so weiter. Aber das Interesse für Polen kommt eigentlich schon durch meine Großmutter.
Eine wunderbare Geschichte. Ich hoffe, es wird noch Gelegenheit geben, um detailliert über diese auch historischen Angelegenheiten zu sprechen. Vielen Dank, Alexander und Alexandra Grychtelik. Alles Gute.
Vielen Dank, das war eine Freude, hier mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Danke.
Das Gespräch in voller Länge finden Sie zum Nachhören unter auslandsdienst.pl. Ich verabschiede mich schon und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jakub Kukla. Tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia. Thank you.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.